Nur eins, ein Wort noch. Dankeschön.
Er quasi única.
Das ist sozusagen das Einzige, das ich auf Deutsch sagen kann. Danke.
Ich sagte schon, der Mann weiß viel. Und er hat es ja auch zum Teil vermittelt. Wir haben fürchterlich gekämpft, seinen Vortrag zu reduzieren. Es ist ein bisschen gelungen. Er hat viel Information gebracht. Bevor ich hier selber eine Frage stelle, ich eröffne ganz einfach irgendwie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie noch verdauen müssen, frage ich selber nach. Wer möchte eine Frage stellen oder eine Anmerkung machen? Bitte sehr.
Ja, du hast gesagt, dass das Territorium zurückgegeben werden muss an diejenigen, denen es rechtmäßig gehört. Ich möchte fragen, was im Augenblick da konkret passiert in Bezug auf die Rückgabe dieser Territorien. Was ist da an Positivem zu verzeichnen?
Also ich denke, ich spreche jetzt für die... Okay, ich bin Klaus Reuß, ich komme aus der Gegend von Nürnberg. Ich war lange oder mehrmals in Manaus. Meine Freundin ist vom Volk der Kokama. Allerdings, und das ist jetzt auch ein kleines Thema dabei, ihre Familie, oder sie ist die einzige in der Familie, die zu ihrem Volk steht. Ihre Eltern, ihre Geschwister, niemand, sie lebt seit... leben schon lange in der Stadt. Sie kennt ihre Sprache nicht, lernt jetzt ihre Sprache. Und wie ist das Verhältnis traditionelle Gemeinschaften und Indigenen in der Stadt? Was kann man da tun?
Noch eine? Almuta Heider von Visere. Ich habe eine Frage zu den... Kilombos, und zwar habe ich irgendwann mal gelernt, dass das Gemeinschaften von ehemals entflohenen Sklaven in abgelegenen Gebieten und so sind, und ich erlebe aber jetzt in Brasilien, dass viele Gemeinschaften danach streben, als Kilombos anerkannt werden, die weder ethnisch einheitlich sind, das hat ja mit der Selbsterklärung dann in Brasilien zu tun, als was man sich selbst anerkennt, noch aber abgelegen sind, und deshalb ist die Frage, hat sich da in der Definition von Kilombos was verändert, und der Begriff ist erweitert worden, auch rechtlich dann gesehen, also im Sinne von, was Instituto Palmares anerkennt als Quilombo.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir erstmal drei Fragen. Aderwal.
Okay. Okay.
Gut, was es konkret gibt in Bezug auf die Rückgabe dieser Territorien? Ich glaube, das wird eines der Themen in einem Forum morgen sein. Da können wir es vertiefen. Aber im Prinzip möchte ich sagen, dass das territoriale Recht für Indigene gesichert ist. Es gibt nicht nur Normen, sondern auch einen verwaltungstechnischen Weg, um diese Territorien zu erhalten, zu bewahren für diese Bevölkerung. Das geschieht in Brasilien. Und auch die Rechte der Quilombolas sind definiert und werden eingehalten. Es gibt verwaltungstechnische Maßnahmen, die das gewährleisten. Aber die Rechte aller anderen Gruppen, vor allem der Extraktivisten, können zurückgreifen auf einige Kategorien, auf einige Rechte und auf einige verwaltungsmäßig garantierten Rechte. Es gibt da Reserven. Einige Reserven sind die sogenannten Res Ex, also extraktivistische Reserven, Sammelgebiete. Die anderen sind RDS, Gebiete zur nachhaltigen Entwicklung. Und manchmal gibt es Risiken und Problemen, vor allem was die Autonomie und die Freiheit der Gemeinschaften betrifft. Denn Autonomie und Freiheit, das sind Wesenszüge sämtlicher traditionellen Gemeinschaften. Wir haben auch die agroextraktivistischen Gemeinschaften. Da gibt es eine etwas größere Autonomie, was das Territorium betrifft. Das ist ein interessantes Modell. Vor kurzem haben wir in Brasilien eine andere Form geschaffen, Zugang zum Territorium zu erwerben. Die Flüsse fließen beispielsweise durch 2 oder 3 Bundesstaaten. An den Ufern oder die Ufer sind Eigentum der Union, des Staates. Wenn wir nun die Überschwemmungen, die Schwemmgebiete berücksichtigen, dann können wir diese Grenzlinie der letzten 10 Jahre festlegen und die Eigentumstitel sind sozusagen hinfällig. So, dass diese Territorien an die angestammten Gemeinschaften und Völker zurückgegeben werden könnten. Es sind ja kilometerlange Streifen, Schwemmgebiete, und man könnte doch einen signifikanten Teil an die traditionellen Völker und Gemeinschaften zurückgeben. Das sind kleine Errungenschaften. Wir haben auch geschafft, dass es ein Gesetz gibt, das über diese sogenannten Terras Devolutas, die an den Staat zurückgefallenen Länder, die früher vom Staat selbst entwendet wurden, dass die wieder den traditionellen Völkern zur Verfügung gestellt werden. Wer war der nächste? Klaus? Entschuldigung. Die Frage der Indigenen in Brasilien. Die meisten befinden sich natürlich in ländlichen Gebieten. Diejenigen, die in den Städten leben, haben eine ganz andere Situation. Ihre Rechte sind sehr stark eingeschränkt. Und es ist noch ein großer Kampf vonnöten, um hier eine territoriale Anerkennung zu schaffen. Hier muss auch die Anerkennung der Ethnie erfolgen. Das ist ein weites Feld, denke ich, wo man tätig werden kann. Genauso bezüglich der Indigenen im Nordosten oder auch im Süden. Die Funai, trotz aller Kämpfe des Conselho Indigenista Missionario und aller Militanten, die sich einsetzen für Indigenen, ja, es ist eben noch sehr viel zu tun. Die Tatsache, dass diese Völker sich in Städten befinden, dass sie kulturell nicht einbezogen sind, sagt ja noch lange nicht, dass sie keine traditionellen Völker sind. Es gibt natürlich diese sogenannten vermischten Indios. Der Staat hat diese Vermischung forciert und nun wird diese wieder dekonstruiert oder rekonformiert, indem man Ethnien, Ethnizität und traditionelle Rechte und andere soziale, politische Rechte wieder neu schreibt. Das ist wichtig. Die Quilombos. Der Begriff Quilombo ist semantisch neu geprägt worden in Brasilien zurzeit. Es geht jetzt nicht mehr um Rebellion von Sklaven während der Zeit der Sklaverei. Ein Quilomboler muss sich nicht mehr an solche Merkmale der Vergangenheit gebunden fühlen. Es gibt keine Homogenität. Es gab sie auch nie zuvor. Keine traditionelle Gesellschaft war homogen, war genuin, war eindeutig. Das höchstens in den Köpfen einiger Menschen. Aber in Wirklichkeit war es nie so. Es gab immer interethnische, interrassische Verbindungen. Schwarze Gemeinschaften sind natürlich von ihrer Herkunft her schwarz. Sie stammen aus Afrika, aber sie sind nicht zwangsläufig homogen. Ich kenne Quilombos im Süden von Brasilien, da sind alle blond und blauäugig oder fast alle, denn viele sind sogar deutscher Herkunft oder italienischer Herkunft. Sie haben mit schwarzen Frauen geheiratet und Gemeinschaften etabliert. Also phänotypisch gesehen sehen sie nicht wie Quilombolas aus. Wir können uns also nicht nur auf das Äußere stützen. Es geht um Widerstand, es geht um sozialen Ausschluss, den sie erlitten haben. Es waren relativ isolierte Gemeinschaften und isoliert sein heißt historisch und soziologisch ausgeschlossen zu sein. Es gab aber immer Verbindungen zu anderen Gruppen. Heute muss man nicht schwarz sein, um einem Quilombo anzugehören. Leider ohne Mikrofon. Das Dekret 4887 sagt im zweiten Artikel, dass es fünf Merkmale gibt, die definieren, was uns ausmacht. Ja, das stimmt. Das hat natürlich mit diesem Widerstand zu tun zwischen dem sozialen und historischen Ausschluss, der Lebensart, der sozialen Reproduktion, dem Bewahren von kulturellen oder diakritischen Elementen, die diese Gruppe differenziert. Aber die Gruppe selbst wählt, was sie unterscheidet, ob es Batukis sind, ob es eine Religion ist, afrikanischer Herkunft oder eine andere Form zu produzieren. Diese Attribute werden von der Gruppe gewählt. Es ist nichts Statisches, nichts Definitives, nicht entweder das oder jenes. Die Bewegungen, die sich die heutigen Organisationen streben, eben diese Differenzierung an. Und die Unterschiede bestehen von Gruppe zu Gruppe. Dennoch, die historische Herkunft kennzeichnet einen Quilombo. Aufgrund der Sklaverei gibt es eine große Schuld, die die brasilianische Regierung hat hinsichtlich der schwarzen Bevölkerung im Allgemeinen und auch dieser Gemeinschaften. Dennoch, aus dem vom Gesichtspunkt der Entstehung von Quilombos sind diese nicht mit der Sklaverei verbunden. Quilombo ist der Ort, wo Sklaverei zurückgewiesen wurde. Es sind freie Territorien, nicht Territorien, in denen man gefangen lebt, als Gefangener lebt. Das war noch nie so, auch nicht in der Vergangenheit.
Ja, von meiner Seite auch nochmal einen guten Abend. Herzlichen Dank an die Organisatoren. Einen kurzen Einwurf erlaube ich mir nach dem Beitrag des Wissenschaftlers. Ich heiße Marquinho Mota, komme aus dem östlichen Amazonasgebiet, Munduruku. Mit denen arbeite ich zusammen. Das ist ein indigenes Volk. Die Fotos, die hier ausgestellt sind, zeigen ihr Leben in der Gegend des Flusses Tapajós. Die Munduruku stehen als Anführer oder führen eine Bewegung gegen ein großes Staudammprojekt. Und wehren sich gegen die Überschwemmung ihrer Ländereien. Bisher wird abgestritten, dass sie überhaupt ein solches Volk seien und dass sie dort territoriale Rechte hätten. Die Munduruku haben darauf wie folgt reagiert. Sie haben ihr Land selbst vermessen und selbst demarkiert. Eine spannende Strategie, eine Widerstandsstrategie gegen den Bau des großen Staudamms. Die Regierung schert sich auch nicht um das Übereinkommen 169 der ILO. Also an vielen Stellen wird deutlich, dass die brasilianische Regierung Landrechte einfach als Tauschware einsetzt. In Maranhão beispielsweise hat man den Leuten gesagt, ihr könnt Landrechte bekommen haben, wenn ihr einer Eisenbahnlinie, Eisenerz wird darauf transportiert, zustimmt, die euer Land durchschneiden wird. Meine Frage an Sie wäre nun folgende, an dich, Herr Derwau. Wie siehst du das? Also wie schätzt du das ein? Die Leute versuchen, ihre Territorien wieder in den Griff zu bekommen, wieder sich anzueignen, unter anderem durch Selbstdemarkierung. Wie siehst du das? Ist das eine gute Taktik?
Missionswerk in Niedersachsen. Ich habe eine Frage zu den Pomeranos. In dem Brasilikum-Heft sind die Pomeranos erwähnt als eine der traditionellen Gemeinschaften. Sie kamen bei Ihnen in Ihrem Vortrag nicht vor. Ich habe mich selber auch gefragt, wie lange sind Pomeranos traditionelle Gemeinschaften, wenn sie in Espírito Santo in ihren traditionellen Dörfern leben, Lutherisch sind, ihren Dialekt sprechen oder auch dann, wenn sie weiterziehen nach Rondônia, wie tausende von ihnen, sind sie es immer noch, wenn sie als Pastoren, Ärzte, sonst was, irgendwo sonst im Land leben?
Noch zwei?
O Adelbaum, você vai receber pau da gente aqui, Adelbaum.
Ja, jetzt geht's rund. Jetzt stellen wir lauter kritische Fragen. Jetzt meine erste Frage wäre folgende. Ich heiße Marcos Antônio da Costa Melo und ich gehöre zu Cobra dazu. Also ich habe ja gesehen, dass 2 Millionen Quilombola, 30 Millionen gibt es da irgendwie. Also irgendwie habe ich das noch nicht ganz verstanden. Wie kann man denn das definieren? Das wirkt mir doch recht schwammig. Welche Rechte haben die denn dann? 2 Millionen, 30 Millionen Hektar oder was waren die Zahlen? Schauen wir doch mal nach. 140.000 Leute betreiben diese Almendewirtschaft. Juazeiro Petrolina, wenn ich die Leute da zählen würde, dann komme ich schon auf 500.000. Wenn ich dann Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco und Bahia zusammenzähle, dann bin ich weit über die 140.000, die hier aufgetaucht sind. Also die Zahlen sind mir irgendwie noch nicht ganz schlüssig. Mir scheint das Ganze doch etwas wichtiger zu sein, gerade die 140.000 in dieser Almendewirtschaft. Das extensive Viehwirtschaft, das scheint mir viel zu tief gegriffen. Die nächste Frage. Kontinuität und geografische Gebundenheit, also an bestimmte Ländereien, an Territorien, an Gebiete, also diese Verbindung zwischen diesen Gemeinschaften und ihren Ländereien, ihren Territorien. Würde man deswegen auch die territoriale Kontinuität heranziehen müssen, um die traditionellen Gemeinschaften zu definieren? Oder wie sieht das aus? Tja.
Jus. München. Ich bin Ethnologe. Ich hätte folgende Frage. Ich bin etwas unglücklich mit dem Begriff traditionell. Und zwar nicht nur, weil zumindest in einigen Fällen eher zweifelhaft ist von den Beispielen, die Sie genannt haben, sondern weil er zumindest so verstanden werden kann, dass diese Kulturen, diese Lebensweisen rückwärtsgewandt sind. Was wir aber brauchen, das ist eine Antwort für die Zukunft einer Postwachstumsgesellschaft. Und Sie haben es zum Teil ja gesagt, und meine Bitte wäre, das vielleicht noch mal deutlich machen, was ist die Botschaft dieser traditionellen Völker an die überwiegende Mehrheit Brasiliens oder der ganzen Welt, denn darauf kommt es meines Erachtens an.
Okay, vielen Dank. Ne? 4 Antworten.
Phrases?
4 Sätze oder 4 Antworten? Naja, ich werde es versuchen, kurz zu fassen, aber wie dem auch sei. Also ich werde es schnell machen. Marquinho, du hast diese Selbstdemarkierung, die Frage, ob das eine gute Taktik sei. Und natürlich auch aufgeworfen, wie der Staat zum Teil das Landrecht als Faustpfand in die Verhandlungen hineinwirft. Staat sollte eigentlich mit einer Stimme sprechen. Also seit 60-40, seit diesem Dekret. Gleichzeitig haben wir das Wachstumsbeschleunigungsprojekt mit den riesigen Infrastrukturprojekten, unter anderem auch die Wasserkraftwerke gehören zu diesem Wachstumsbeschleunigungsprogramm. Also der Staat spricht hier mit gespaltener Zunge. Einerseits räumt er den traditionellen Gemeinschaften Rechte ein, die Basisbewegungen weisen darauf hin und viele andere haben einfach darauf reagiert, indem sie ihre Rechte selbst eingefordert haben oder ihr Land selbst vermessen haben. Ich habe 8 Jahre lang, also bis zur letzten Minute, letztlich konspirativ gearbeitet, um gegen den Staat vorzugehen und für die traditionellen Gemeinschaften zu kämpfen. So sind Bewegungen, soziale Bewegungen und traditionelle Gemeinschaften heute aufgestellt. Wenn wir nicht konspirativ handeln, wenn wir uns nicht auflehnen, wird uns der Rechtsstaat, der in der Verfassung zugesichert wird, niemals zugute kommen. Wir werden ihn nicht umsetzen können. Das sind ständige Auseinandersetzungen, das ist wirklich ein Schlachtfeld und man muss sich ständig für seine Rechte einsetzen. Auch in Minas Gerais haben wir traditionelle Gemeinschaften einfach mal erhoben, einfach gegen die herrschende Staatsmeinung, gegen die Staatsplanung, die halt hin zu den großen Wasserkraftwerken und anderen geht. Also es gab dort unglaubliche Auseinandersetzungen und Mariana beispielsweise, das dortige Wasserkraftwerk, was dort geschieht, das ist furchtbar. Werden ständig Rechte verletzt, mit Füßen getreten. Also der Staat spricht dort mit zweierlei Stimme. Die Leute werden ausgegrenzt und ihre Rechte werden mit Füßen getreten, auch wenn sie auf dem Papier stehen und auch wenn wir dieses Dekret 60-40 damals erreicht haben. Ich denke, das kennt ihr alle aus euren Zusammenhängen, dass der Staat untätig bleibt, dass er einfach nicht effizient arbeitet und dass er eben gerade im Bereich der Menschenrechte und der angestammten Rechte diese nicht zu garantieren bereit ist. Auch im Amazonasgebiet, im Nordosten, überall sind die Rechte der Menschen bedroht. Man sagt, na, die Indigenen, die sind doch relativ homogen. Auf der anderen Seite im Nordosten sind die viel diverser, diese einzelnen traditionellen Gemeinschaften. Egal wo, die Menschenrechte, die Rechte dieser Menschen werden überall mit Füßen getreten. Und wenn wir da nicht gemeinsam dran arbeiten und einfach darauf hinweisen, dass Demarkierung ihrer Ländereien beispielsweise ein Recht ist, was in der Verfassung steht, dann kommt man keinen Schritt weiter. Die Poma-Stämmigen, die Pomerenos. Meine persönliche Meinung, Claudia Pinho sieht das vielleicht anders. Patricia, eine Pomerene, blauäugig, eine wunderschöne junge Frau, hat so lange gezagt und geklagt und so lange darauf hingewiesen, dass sie ihre Rechte verlieren, weil dort ein bundesstaatliches Naturschutzgebiet geplant war. Da sind die mit reingerutscht. Die sind da einfach reingerutscht, weil die sich gut organisiert haben und gegen dieses Naturschutzgebiet gekämpft haben. Ethnische Homogenität? Ja, sie sprechen eine eigene Sprache, Pommerschblatt, gemischt mit Portugiesisch, ganz traditionelle Kultur, eigene Traditionen. Die konnten sich damals einfach nicht durchsetzen, nicht, hatten auch keine Chance, Rechtsanwälte zu beauftragen. Die brauchten Schutz des Staates. Wir haben da nicht eingegriffen. Also die Mitglieder dieser Kommission, die haben sich gemeldet, die haben sich engagiert, die haben sich selbst definiert. Die traditionellen Gemeinschaften selbst haben darüber entschieden, wer dazu gehört. Weder Claudia Pinho noch, also Claudia, du weißt doch, wie das damals war, nicht? Dass wir sind einfach rausgegangen aus dem Saal und haben gesagt, jetzt entscheidet mal, wer zu euch dazu gehört. 2005, da gab es dieses brasilienweite Treffen der traditionellen Gemeinschaften. Die Pomeranos haben dort auch einen Sitz bekommen in dieser Gruppe, in dieser Koordination. Heute gibt es eine Bewegung der Pomeranos, auch gerade noch im Süden, im südlichen Teil des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Wir arbeiten daran, selbst zu einer traditionellen Gemeinschaft zu werden, aus Gründen der Sprache, der Kultur, der Herkunft, der Religion und viele andere Dinge mehr. Also eine eigene Ethnizität in der Gegenwart wiederherzustellen. Sowas finden wir immer wieder in Brasilien. Das ist ein Echo, ein Widerhall, wenn man so will. Also ein positiver Widerhall für ihre Identität. Wenn ihr mich nun fragt, ob Pomeranos da reingehören oder nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob sie wirklich dazu gehören sollten. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich kann natürlich niemandem meine Meinung aufzwingen. Das ist eine Kommission, die paritätisch besetzt ist. Wir haben darauf bestanden, dass sie paritätisch funktioniert. Deswegen, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich bezweifle ihre Eigenschaft als traditionelle Gemeinschaft. Fundo de Pasto, die Anwende Wirtschaft, Vieh und also auch die Zahlen, die du gefragt hast, 2 Millionen Quilombolas, ist eine Schätzung, 30 Millionen Hektar. Das ist das, was man annimmt, was wahrscheinlich ihre Ländereien sind, ihre Territorien sind. 140.000 Leute in dieser Almendewirtschaft, das war die zweite Zahl, die du angezweifelt hast. Das haben die selbst so ausgerechnet. Also die Koordinationsstelle dieser Almendewirtschaft Treibenden hat gesagt 140.000. Das Kollektiv hat die 140.000 dort aufgeschrieben. Deswegen haben wir das erstmal so auch aufgenommen. Wir können jetzt nicht sagen, also kann jetzt auch nicht behaupten, dass Leute, die irgendwo in den semiariden Gebieten in Bahia oder sonst wo leben, dass die nun diese Almendewirtschaft beschreiben. Nein, wir meinen eine ganz spezifische Gruppe, eine Gemeinschaft, die sich einer bestimmten Bewegung angeschlossen haben, die eine eigene Identität für sich festgestellt haben. Das sind bestimmte Gruppen innerhalb dieses Lebensraums, die sich als Fundo de Pasto Kultur begreifen. Deswegen sind es nur die 140.000. Wenn du allein auf die Wirtschaftsweise abzielst, dann wären es vielleicht mehr. Traditionelle Gemeinschaften. Der Begriff traditionell ist angefragt worden. Ob traditionell klingt oft nach rückständig. Da muss ich dir zustimmen. Das ist meines Erachtens allerdings ein Problem des Okzidents, des Abendlandes. Man sieht traditionell als rückständig. Da wir meinen, dass traditionell auch nachhaltig in der Bewirtschaftung, in der Nutzung von Ressourcen ist, auch die sozialen und religiösen, die metaphysischen, das Weltbild, Kosmologie, die gesamte Geschichtsschreibung oder die mündliche Tradition, das ist für uns traditionell im sehr positiven Sinne, eben nicht rückständig. Wir als Europäer, aber auch Brasilianer haben immer wieder auf diese Zeiten zurückgegriffen, um neue Wege der Nachhaltigkeit zu definieren, um soziale Kohäsion sicherzustellen, um Achtung, Respekt, Freiheit, Zusammenleben möglich zu machen. Also dieser Rückgriff in die Tradition, in die Traditionen. Natürlich mag sich das nach rückständig anhören. Das ist aber, glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung des Abendlandes. Als ich in Montes Claros letzt über nachhaltige Entwicklung sprechen sollte, beziehungsweise welchen Beitrag traditionelle Gemeinschaften zu nachhaltiger Entwicklung leisten können, habe ich einen Beitrag dazu erarbeitet. Wir können viel von Ihnen lernen. Du hast nachgefragt, was man davon lernen kann. Ich werde nicht alle aufzählen können. Ich glaube, dass wir in den Dialog mit den Forschern auch hier in Deutschland treten müssen. Vielleicht kann ich auch diesen wissenschaftlichen Beitrag versenden, damit wir uns gemeinsam nochmal anschauen, welchen Beitrag diese sogenannten traditionellen Gemeinschaften zur Nachhaltigkeit leisten können, zu einem neuen Wirtschaftsmodell. Mythen beispielsweise, indigene Mythen spielen da eine ganz bedeutende Rolle. Auch die äthiologischen Sagen, also die Gründungsmythen all dieser Gemeinschaften sind inkludierend. Sie nehmen auf, auch die Menschen, die gar nicht dazugehören, wie wir würden in diese äthiologischen Sagen aufgenommen werden können. Unsere Mythen, unsere Wachstumsmythen sind exkludierend, sind ausgrenzend. Sie schließen Menschen aus, sie zerstören. Also rein ontologisch ist das die große Herausforderung, wenn wir unsere Mythen inkludierend, wenn wir unsere ideologischen Sagen inkludierend, eingrenzend und mit Wertschätzung allen gegenüber beschreiben. Das sind sehr menschliche Herangehensweisen und das sind Traditionen, die eben nicht rückständig, sondern sehr fortschrittlich sein können.
Ich bin im Zweifel. Sollen wir hier schließen? Es ist jetzt 21 Uhr und 8 Minuten. Oder sollen wir noch eine allerletzte Runde machen mit der Bitte um kurze Antworten? Noch eine Runde, ne? Eine Runde, letzte Runde. Wer noch was sagen will, ne? Letztes Mal einkaufen hier zum Fragen.
Gerhard Bornmüller, Miserio. Ich hätte mir eine politische Frage. Und zwar, solange die Welt praktisch geteilt war in Arm und Reich in Brasilien, also die armen Kleinbauern, die armen Ding, war es ja noch einfacher. Jetzt wird aber praktisch die Schicht, und wo auch keine Konflikte ausbleiben wird, wenn man die sogenannten arme Schicht immer mehr aufteilt in Einzelgruppen. Da bleiben ja auch Konflikte nicht aus zwischen Kleinbauern und indigenen Gruppen, zwischen Dingen. Wie wird das gesehen? Also wie ist dieses, es ist ja nicht nur der Staat und die Dinge, sind ja viel mehr Akteure in den Gemeinden. Wie entwickelt sich das?
Ja, ist da verstanden.
Gislene, uma pergunta.
Ganz einfache Frage an dich, Kollege. Wir wissen, dass das Agrobusiness, also die industrielle Landwirtschaft, die größte Bedrohung für alle traditionellen Lebensformen darstellt. Da liegt die Flinte im Korn. Wie sieht es aus mit Tourismus, Fremdenverkehr? Ist das auch eine Bedrohung für traditionelle Gemeinschaften? Ich erinnere mich, oder ich weiß von einer Quilombola-Gemeinschaft im Küstenwald zwischen Rio und São Paulo am Strand São Félix. Vor 15 Jahren sollte dort ein Hotelkomplex gebaut werden. Wie sieht es aus mit Tourismus? Ist das auch eine Bedrohung für traditionelle Gemeinschaften oder ist es nur das Agrobusiness? Outras perguntas e dúvidas. Weitere Fragen? Ja, Aderval, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Auch ich komme von der Bundesuniversität Minas Gerais. Ich bin in zahlreichen Gruppen hier aktiv und in ganz Brasilien, so habe ich das zumindest beobachtet, verschaffen sich diese traditionellen Gemeinschaften Gehör. Die Cachichós zum Beispiel. Hast du bei den Cachichós schon irgendetwas Neues entdeckt? Also wie ist das? Sind die jungen Menschen, die heute an die Universitäten gehen, die Cachichós, das ist ein indigenes Volk, sind die, auch wenn sie an die Universitäten gehen, auch die Machacalés oder wenn sie heute in den Städten leben, also haben die eine neue Identität angenommen, also die Deskolonialisierung auf der einen Seite und dann die Weiterentwicklung, das heißt, was bedeutet dann auch der Übergang in eine größere Welt, weg vom Territorium hinein in die Uni?
Äh,
Ich würde sagen, tendenziell versuchen wir immer zu kategorisieren und Kategorien zu schaffen. Jede Kategorie führt natürlich dann auch zur Ausformulierung im weitesten Sinne, was Rechte angeht. Wir müssen natürlich klassifizieren und Kategorien bilden. Wer Diversität vor sich hat, natürlich das einfache Arm-Reich, das war relativ einfach, da hast du recht. Da gab es Arm-Reich oben, unten, schwarz-weiß, gut, böse. In den sozialen Bewegungen auf dem Land, im ländlichen Raum, in Brasilien hingegen, ist die Diversifizierung immer weiter fortgeschritten, vorangeschritten. Also ethnische Kriterien sind eingezogen, Genderfragen, Abstammung, Herkunft. Die haben dazu geführt, dass sich diese Beschreibung ausdifferenziert, aufgefächert hat. Ich glaube nicht, dass da ein Risiko liegt, dass wir jetzt irgendwas verlieren. Wenn wir nicht diversifizieren, dann würden wir so tun, als wären wir alle gleich und würden Gleichmacherei betreiben. Das heißt Freiheit, Gleichheit, das sind Dinge, die werden wir nur hinbekommen, wenn wir eben nicht alles über einen Kamm scheren und nicht nur binär denken, arm, reich, gut und böse, sondern auch die Differenzen und die Diversität mit einbeziehen. Ich glaube, je diversifizierter der Ansatz, umso eher wird man den Menschen und ihren Rechten gerecht, umso höher die Gerechtigkeit. Genderfragen, ethnische Fragen, Herkunft, das sind Dinge, die natürlich dann dazu führen, dass die Differenzen zunächst einmal anerkannt werden und dass man auch mit ihnen arbeiten kann. Früher gab es solche Kategorien noch nicht. Früher hat man noch nicht so aufgefächert, das hast du gut beobachtet. Heute gibt es viele, diese diversifizierte Wahrnehmung und damit auch diversifizierte Herangehensweisen. Für uns ein großer Fortschritt, nicht nur im brasilianischen Recht, sondern auch in der brasilianischen Gesellschaft. Débora Dupra, die sechste Kammer der brasilianischen Staatsanwaltschaft auf Bundesebene, die ihr vorsitzt, wirklich eine Weggefährtin, die hat uns gesagt, wenige Länder auf der Welt haben ein so diversifiziertes Rechtssystem, was dies angeht. Wir freuen uns, dass wir das haben und das leben und dafür kämpfen wir. Die Cachichó, Ana Flávia Moreira Santos zum Beispiel, die mit mir im Büro sitzt und auch an der Universität, Bundesuniversität in Minas Gerais tätig ist, die hat ein Buch über die Cachichó geschrieben mit Jean-Francisco Pacheco Filho, ein großer Wissenschaftler, theoriebildend über die Vermischung, verlieren die ihre Identität, die jetzt sagen, wir sind aber Indigene, auch wenn wir lange in den Städten leben, wenn wir ganz anderes tun. Wir arbeiten in diesem Bereich natürlich auch die interkulturelle Erziehung und interkulturelle Bildung dieser indigenen Völker, die sich nicht mehr auf ihrem Territorium bewegen, ist uns ein besonderes Anliegen. Wir arbeiten daran, dass es Quotenregelungen gibt, dass es Affirmative Action gibt, dass die Leute reingezogen werden an die Universitäten. Die Universitäten setzen häufig auf Quoten, auch für Indigene. Man braucht zunächst einmal einen Schutz, um ihnen auch Zugang zum öffentlichen Bildungswesen zu verschaffen. Zweisprachige Ausbildung, zweisprachige Kurse, zweisprachige Schulen, auch das gehört dazu. Da gibt es große Fortschritte in der Vergangenheit. Es geht also voran. Man kann sicherlich das ein oder andere kritisch betrachten, aber das wird Dieter, glaube ich, nicht mehr zulassen. Die Zeit habe ich wohl kaum. Das waren nur zwei Fragen. Oder gab es noch jemanden? War da noch jemand? Ach, hier gab es noch Gisleni, genau. Tourismus. Das Fremdenverkehr auch eine Bedrohung neben industriell betriebener Landwirtschaft. Ich bin da jetzt ein bisschen, habe die Reihenfolge jetzt nicht in der Reihenfolge der Fragen abgearbeitet. Ja, Fremdenverkehr ist ein Faktor der Verletzung territorialer Rechte. Diese großen Freizeitanlagen, Resorts und Hotelanlagen am brasilianischen Strand, an der Küste, aber auch im Pantanal, in diesem riesigen Sumpf- und Feuchtgebiet, sieht das ganz ähnlich aus. Immer wieder werden traditionelle Gemeinschaften davon in Mitleidenschaft gezogen, sei es nun Immobilienspekulation oder dann wirklich die Investition als solche. Wir sprechen ständig über Agrobusiness, Agribusiness oder über industrielle Landwirtschaft. Wichtig, und deswegen danke ich dir für diese Frage, sehr wichtig, auch auf die Tourismusfrage zu schauen. Viele Ländereien an der Küste gehören dem Bundesstaat. Und da gibt es natürlich dann einen Konflikt zwischen Menschen, die dort leben, auf der anderen Seite den Wirtschaftsentwicklungsinteressen dieser Bundesstaaten, weil dort natürlich Nutzungsinteresse zwischen traditioneller Gemeinschaft und Tourismus, Fremdenverkehr vorliegt. Jemand, der einen Bundesstaat zu führen hat, der wird natürlich versuchen, seine Wirtschaft anzukurbeln und über Tourismus Ressourcen und Devisen zu generieren. Deswegen müssen wir natürlich sozialkartografische Arbeiten durchführen, die Rechte dann auch irgendwo festschreiben und sie durchsetzen, Parlamentarier, Abgeordnete sensibilisieren für diese Fragen, damit sie eben nicht nur an das Wirtschaftswachstum denken, öffentliche Anhörungen durchzuführen, damit auch die Legislative davon erfährt, dass es dort konfligierende Rechte gibt und Interessen gibt. Das Gesetz besteht zunächst immer nur auf dem Papier. Das ist totes Papier, das sind tote Lettern auf weißem Papier. Man kann sie nur umsetzen, wenn wir diese Rechte auch dann einfordern und wenn wir uns dafür einsetzen, dass sie aus den Schubladen herauskommen. Damit Dieter jetzt nicht noch nervöser wird, er ist, glaube ich, schon etwas unruhig, weil ich immer noch rede. Ich erinnere mich an einen Workshop und da fiel mir so ein, ich bin ja ein wenig konventioneller Anthropologe, eher vielleicht ein bisschen unkonventionell. Ich habe da einen Ahnen dieser Menschen gehört. Sowas gibt es bei mir manchmal. Und der hat gesagt, das Recht geht immer so weit, wie die Menschen es begreifen und so weit sich ihm keine Kräfte in den Weg stellen. Das Recht, das steht auf dem Papier, das Recht geht immer nur so weit, wie wir denken können. Und das heißt, wir müssen das Recht natürlich auch nochmal ausweiten und das Recht anders verstehen. Das heißt, wir müssen unser Verständnis von Recht ständig fortschreiben und müssen natürlich dann auch die Kräfte haben, dieses Recht umzusetzen. Und das können wir auch als Wissenschaftler für und mit den traditionellen Gemeinschaften in Brasilien tun. Ich arbeite an der Universität, ich arbeite aber für die traditionellen Gemeinschaften. Für uns ist diese Anthropologie auch Lebenssinn. Sie gibt unserem Leben Sinn. Natürlich schätzt man uns in der wissenschaftlichen Welt dann nicht ganz besonders, aber wir fühlen uns einfach gut dabei.
Für diese voluminöse Eröffnung und dieser kurzen Antwort auf diese einfache Frage am Anfang. Ich denke, wir haben einen guten Einstieg gefunden in unser Seminar zum runden Tisch dieses Jahr, Alte Neue Vielfalt. Der Aderwal hat ein großes Spektrum aufgemacht, ne, von Interpretationen dieses Themas. Auch die Diskussion hat gezeigt, ne, dass viel Diskussionsbedarf, viel Debattenbedarf ist. Ne. Einige Gruppen sind diskutiert worden, Quilombolas, Indigenas, Pomeranos, Fundo di Pasto. Wen habe ich vergessen? Weiß ich jetzt nicht. Und wir haben aber auch andere Bereiche gestimmt, ne, die Widersprüchlichkeit staatlicher Politik in Brasilien, ne, Fragen, ne, der Ethnologie, der Anthropologie, ne, zwischen Europa und Brasilien sind berührt worden und auch Fragen der Autodemokratie und so weiter. Also das Fass ist aufgemacht, wir haben noch viel zu diskutieren dieses Wochenende. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, ne, für diesen wunderbaren Vortrag und ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt. Du hast noch was zu sagen jetzt, für wie es weitergeht morgen, ja?
Ja, dann geht's jetzt gleich zum gemütlichen Teil über. Dazu möchte ich diejenigen bitten, die sich heute Abend angeboten haben, Getränke zu verkaufen, dass wir uns vielleicht da hinten an dem Tisch treffen können. Es gibt so einen Schichtenplan, der hängt draußen auf der linken Seite vom Eingang zur Mensa, also da, wo wir gegessen haben. Und ich möchte daran erinnern, dass morgen um 8 Uhr Frühstück ist und wir um 9 Uhr hier anfangen. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Abend. Jetzt dürft ihr weiter diskutieren oder euch freuen, dass ihr ein paar Leute kennt oder neue kennenlernt. Viel Spaß.